Meine Predigt heute Morgen steht in Matthäus 13. In unserer Bibel auf der Seite 25, Lutherbibel Seite 25, ab Vers 24. Ich habe es überschrieben mit Kinder Gottes oder Kinder der Bosheit. Matthäus 13, 24. Er, hier geht es um Jesus, legte ihnen ein ander Gleichnis vor und sprach: Das Himmelreich ist gleich einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säete. Da aber die Leute schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut zwischen den Weizen und ging davon. Da nun das Kraut wuchs und Frucht brachte, da fand sich auch das Unkraut. Da traten die Knechte zu dem Hausvater und sprachen: Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher hat er denn das Unkraut? Er sprach zu ihnen: Das hat der Feind getan. Da sprachen die Knechte: Willst du denn, dass wir hingehen und es ausjäten? Er aber sprach: Nein, auf dass ihr nicht zugleich den Weizen mit ausraufet, so das Unkraut ausjätet. Lasset beides miteinander wachsen bis zur Ernte. Und um die Erntezeit will ich zu den Schnittern sagen: Sammelt zuvor das Unkraut und bindet es in Bündlein, dass man es verbrenne, aber den Weizen sammelt mir in meine Scheunen. Und dann weiter in Vers 36 die Auslegung. Da ließ Jesus das Volk von sich und kam heim. Und seine Jünger traten zu ihm und sprachen: Deute uns dieses Gleichnis vom Unkraut auf dem Acker. Er antwortete und sprach zu ihnen: Der Menschensohn ist, der da guten Samen sät. Der Acker ist die Welt. Der gute Same sind die Kinder des Reichs, das Unkraut sind die Kinder der Bosheit. Der Feind, der sie sät, ist der Teufel. Die Ernte ist das Ende der Welt. Die Schnitter sind die Engel. Gleich wie man nun das Unkraut ausjätet und mit Feuer verbrennt, so wird es auch am Ende dieser Welt gehen. Des Menschen Sohn wird seine Engel senden und sie werden sammeln aus seinem Reich alle Ärgernisse und die da Unrecht tun und werden sie in den Feuerofen werfen, da wird sein Heulen und Zähne klappen. Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in ihres Vaters Reich. Wer Ohren hat zu hören, der höre. In unseren Versen, Vers 24, gibt es den Begriff des Himmelreichs. Das Himmelreich finden wir nur im Matthäusevangelium, einem Buch, das vor allem an die Juden geschrieben wurde. Deshalb wird das Matthäusevangelium auch als das Judenevangelium bezeichnet. Das Himmelreich ist ein sichtbares, tausendjähriges Reich, dass Gott hier auf dieser Erde aufrichten wird und dass Gott schon dem Abraham versprochen hatte. Gott spricht gegenüber Abraham im 1. Mose 17 von einem ewigen Bund, der nie zurückgenommen werden kann. Danach hat Gott dieses sichtbare Reich, das auf Erden kommt, immer wieder in seinem Wort bestätigt, im Alten Testament. So zum Beispiel Jeremia 23, Vers 5, dort steht: Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich dem David ein gerecht Gewächs erwecken werde und soll ein König sein, der wohl regieren wird und Recht und Gerechtigkeit auf Erden anrichten wird. Und Gerecht und Gerechtigkeit anrichten. Der König ist Jesus. Jesus wird, so steht es hier, Recht und Gerechtigkeit auf Erden anrichten. Das wird im Himmelreich im tausendjährigen Reich passieren. Israel ist im Zentrum dieses Himmelreichs mit Jesus als König, der in Jerusalem auf dem Thron sitzt und mit seinen Gläubigen tausend Jahre auf dieser Erde regieren wird. Das heißt, auch wir Gläubige werden da mit dabei sein. Unser Text redet aber nicht nur vom Himmelreich, wie in Vers 24, beziehungsweise vom tausendjährigen Reich, das erst noch kommt. Denn als Jesus das Gleichnis erklärt, sagt er in Matthäus 13, 37, des Menschensohn ist, der da guten Samen sät. Jesus ist der Menschensohn. Das heißt, der Zeitraum, von dem Jesus in unserem Text spricht, beginnt mit dem Wirken Jesu vor 2000 Jahren, als er als Sohn Gottes auf diese Erde kam. Und dann redet Jesus in unserem Gleichnis in Matthäus 13, 39 vom Gericht am Ende der Welt. Das ist das jüngste Gericht am Ende des tausendjährigen Reichs. Vom jüngsten Gericht spricht die Bibel in Offenbarung 20 zum Beispiel, Vers 11 bis 15, bei dem alle Ungläubigen von Gott gerichtet und in den feurigen Pfuhl geworfen werden. Deshalb redet also Jesus hier im Gleichnis Matthäus 13, ab Vers 24, über den Zeitraum von der Geburt Jesu bis zum jüngsten Gericht am Ende der Welt, wenn Gott die Menschen richten wird. Und es geht uns alle an, was Jesus hier zu sagen hat. Interessant ist noch, ich habe ein paar Verse zwischendrin ausgelassen, dass Jesus noch vom Gleichnis vom Weizen, dass Jesus nach dem Gleichnis vom Weizen und Unkraut das Gleichnis vom Senfkorn und vom Sauerteig erzählt. Und die Jünger haben Jesus nicht nach diesen beiden Gleichnissen gefragt, nach Gleichnis von Senfkorn und Sauerteig, aber beim Gleichnis vom Weizen und Unkraut waren die Jünger so beunruhigt, dass sie unbedingt wissen wollten, was Jesus ihnen damit zu sagen hatte. Und so lesen wir in Matthäus 13, 36, Teil unseres Textes, da ließ Jesus das Volk von sich und kam heim, und seine Jünger traten zu ihm und sprachen, deute uns dieses Gleichnis vom Unkraut auf dem Acker. Die Jünger haben also gewartet, bis alles Volk weg war, damit es keine Ablenkung mehr gab, keine Unterbrechung. Und dann erklärte Jesus, was er mit dem Gleichnis vom Weizen und Unkraut gemeint hat. Und jetzt wollen wir Schritt für Schritt durch dieses Gleichnis gehen und uns immer gleich die Erklärung Jesu mit anschauen, die einige Verse später gegeben wurde. Mein erster Punkt, Gottes Wort, der gute Same führt zu Kindern Gottes. Matthäus 13, 24, er legte ihnen ein ander Gleichnis vor und sprach, das Himmelreich ist gleich einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säete. Er antwortete und sprach zu ihnen, Vers 37, des Menschensohn ist, der da guten Samen säet. Der Acker ist die Welt, der gute Same sind die Kinder des Reichs. Der Mensch, der den guten Samen bringt, ist Jesus Christus. Jesus bringt den guten Samen des Wortes Gottes. Er bringt die Wahrheit, das Evangelium, die frohe Botschaft von der Erlösung und der Gnade Gottes. Der Same hat verschiedene Bedeutungen in der Bibel. Zum Beispiel Lukas 8, Vers 11 steht, der Same ist das Wort Gottes. Der Same des Wortes Gottes, wissen wir aus der Bibel, kommt nie leer zurück. Gottes Wort hat Schöpferkraft. Gottes Wort schafft tatsächlich Neues aus dem Nichts. Als Gott in 1. Mose 1, Vers 3 sprach, es würde Licht, da lesen wir, und es ward Licht. Gottes Wort tut immer, wozu Gott es gesendet hat. Es richtet immer aus, was Gott will. Und Gott braucht keine materielle oder menschliche Voraussetzung, um etwas Neues zu schaffen. Nein, sein Wort kann aus dem Nichts etwas Gewaltiges erschaffen, wenn er es will. Und Gott sät diesen guten Samen des Wortes Gottes in die Herzen der Menschen. Jesus hat das getan, als er auf die Erde kam, und er hat angefangen zu predigen, zum Beispiel in Markus 1, Vers 15, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Und wer über seiner Sünde aufrichtig Buße tut, den Samen des Wortes Gottes annimmt, an Jesus Christus glaubt, der wird von Neuem geboren und der wird zu einem Kind des Reichs, wie es in diesem Text steht. Der Same ist nicht nur das Wort Gottes, hier steht, der gute Same sind die Kinder des Reichs. Denn wenn der gute Same des Wortes Gottes angenommen wird und wächst, dann entstehen Kinder des Reichs, Kinder Gottes, die für immer zum Reich Gottes gehören. Wenn der Same des Wortes Gottes in unserem Herzen auf fruchtbaren Boden fällt, dann entsteht Frucht und diese Frucht wirken nicht wir, sondern der Geist Gottes, der in uns lebt. Es ist tatsächlich so. Deshalb sagt Paulus in 2. Korinther 5, 17, darum ist jemand in Christo, so ist er eine neue Kreatur, also eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Wer zu Jesus gehört, ist wie ein guter Same, der gute Frucht für Jesus bringt. Was der gute Same Jesu bewirkt, finden wir sonst nirgends. Gott bewirkt, er wirkt eine neue Kreatur in uns. Wenn der Same aufgeht, dann passiert in unserem Leben ein Wunder, das nur Gott tun kann. Denn wer ein Kind des Reichs ist, der gehört zum geistlichen Reich der Kinder Gottes. Der hat den Geist Gottes. Alle Kinder bekommen mit ihrer Bekehrung den Geist Gottes, der in uns wohnt. Das ist ein Wunder. Die Bibel sagt, wir sind versiegelt mit dem Geist Gottes. Er bleibt immer in uns, auch wenn er nur den Raum einnimmt, den wir ihm freiwillig geben. Und wir sind Kinder des Reichs, für immer Eigentum Jesu Christi. Und wir gehen zu ihm in die himmlische Herrlichkeit, um für immer bei unserem Herrn und Heiland Jesus Christus zu sein. Interessant ist noch, dass Jesus den guten Samen auf seinen Acker säte. In Vers 38 haben wir gelesen, der Acker ist die Welt. Das heißt, die Welt gehört Jesus Christus. Er ist der Schöpfer des ganzen Universums. Vergessen wir alle dummen Theorien von Evolution, Mutation und Zufall. Paulus sagte in Römer 1, dass jeder Mensch in der Schöpfung erkennen kann, dass Gott selber diese Welt erschaffen hat. Eine Entstehung der Welt ohne Gott durch Zufall, bei dieser Komplexität und Perfektion in unserer Welt, ist völlig ausgeschlossen. Völlig ausgeschlossen. Und Gott sät seinen guten Samen auf seinen Acker, auf seine Welt. Er gibt uns sein Wort, das ewig bleibt, das nie geändert, nie angepasst werden muss. Und es gibt keine bessere Botschaft auf der ganzen Welt als die Botschaft von Gottes Gnade und seiner Vergebung. Denn nur unser Herr Jesus Christus hat sein Blut für uns vergossen und für immer unsere Schuld und Sünde bezahlt. Wenn wir ihn annehmen, dann vergibt er uns, so hat er es versprochen. Jetzt mein zweiter Punkt, der Teufel sät Unkraut und züchtet Kinder der Bosheit. Vers 35, da aber die Leute schliefen, habt ihr gehört, da die Leute schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut zwischen den Weizen und ging davon. Und dann Vers 38, das Unkraut sind die Kinder der Bosheit. Vers 39, der Feind, der sie sät, ist der Teufel. Der Teufel, der Satan, der Vater der Lüge, der Mörder von Anfang an, er arbeitet dann, wenn alle schlafen. Denn der Satan will unerkannt bleiben. Er will, dass wir glauben, dass es ihn gar nicht gibt. Er tut alles in seiner Macht Stehende, um dafür zu sorgen, dass die Leute nicht mehr an den Satan, an die Hölle und an das Gericht Gottes glauben. Bis in die frömmsten Kreise hinein redet man nicht mehr über die Hölle und den Teufel. Woher kommt das? Das ist ein Werk Satans. Er arbeitet, wenn alle schlafen. Das ist das Ergebnis der unerkannten Verführung durch den Teufel, der, wie die Bibel sagt, immer lügt, wenn er den Mund aufmacht. In unserer alten Lutherbibel von 1545, die 350 Jahre auf allen Altären der Kirchen im christlichen Abendland gelegen sind, steht 84 Mal das Wort Hölle. Luther 1912 sind es noch 63 Mal. Luther 1984 sind es 18 Mal. Schlachterbibel 2000 sind es 12 Mal. Nur wer vom Satan sich verführen lässt, glaubt, dass das kein Werk Satans ist. Diese Veränderung in neuen Bibelübersetzungen ist ganz sicher ein Werk Satans. Und das Unkraut hat katastrophale Auswirkungen auf die Menschen. Denn das Unkraut sind die Kinder der Bosheit, so steht es hier. Mir fiel bei der Vorbereitung ein, wann kam das Wort Bosheit zum ersten Mal in der Bibel vor? In 1. Mose 6, Vers 5, am Anfang der Bibel. In 1. Mose 1 schuf Gott die Menschen. In 1. Mose 6 hat der Satan die Menschen so verführt, dass Gott entschied, alle Menschen in der Sintflut zu vernichten. Hören wir 1. Mose 6 ab Vers 5. Da aber der Herr sah, dass der Menschen Bosheit, hier steht es, groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur Böse war immer da, da reute es ihn, dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden und es bekümmerte ihn in seinem Herzen und sprach, ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, vertilgen von der Erde, von den Menschen an, bis an das Vieh und bis an das Gewürm und bis an die Vögel unter dem Himmel, denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Gott wird und kann niemals die Bosheit der Menschen ignorieren oder sich damit arrangieren. Das geht nicht. Das muss immer in einer Katastrophe enden. Wenn wir nicht über unsere Sünde Buße tun, uns vor Gott nicht demütigen wollen und ihn annehmen. Alle eigenen Erlösungsversuche sind zum Scheitern verurteilt. Wir sind elende Sünder. Durch und durch kaputt von der Bosheit unseres Herzens, sagt die Bibel. Ohne Jesus und sein vergossenes Blut für unsere Schuld und Sünde kommen wir ganz sicher in die Hölle. Das sage nicht ich, das sagt die Bibel, der allmächtige Gott im Matthäus-Evangelium, am Anfang vom Neuen Testament schon. Die grenzenlose Bosheit Satans wird auch dadurch sichtbar, dass der Satan völlig unbemerkt Unkraut zwischen den guten Samen sät. Dadurch wächst das Unkraut mit dem Weizen auf und beides ist so ineinander verwachsen, dass es unmöglich wird, das Unkraut ohne den Weizen zu ernten. Das heißt, wenn immer das Unkraut gejätet wird, wird auch der Weizen mit ausgerissen. In Vers 26 sehen wir dann noch, dass das Unkraut anfänglich unerkannt wachsen kann, bis es endlich sichtbar wird, Vers 26, dann und das Kraut wuchs und Frucht brachte, also es brachte Frucht, erst dann, da fand sich auch das Unkraut. Das Unkraut sieht so aus, als würde es Früchte bringen, täuschend echt zum Weizen, wenn es noch klein ist. Es wird anfangs gar nicht wahrgenommen. Und so wachsen die Kinder des Reichs und die Kinder der Bosheit miteinander auf und plötzlich wird die Wahrheit Gottes in Frage gestellt und es werden viele faule Kompromisse gemacht. Kinder des Lichts und Kinder der Finsternis können in der gleichen Gemeinde sein. Kinder Gottes und Kinder des Teufels können lange so tun, als wären sie sehr fromme Leute. Aber in Wirklichkeit sind sie ein Werkzeug Satans. Sie wollen die Gemeinde Jesu zerstören. Wir beobachten das heute in vielen christlichen Gemeinden. Die Botschaft der Bibel wurde so dieser Welt angepasst, dass nur noch die Nächstenliebe übrig bleibt. Kein Wort mehr von Himmel und Hölle, von Buße und Demut, von Opfer und Jesus-Nachfolge. Stattdessen Unterhaltung, musikalischer Genuss, menschliche Rhetorik ohne Wort Gottes. Alles ist relativ, zwischen Wahrheit und Lüge kann man nicht mehr unterscheiden. Unkraut und Weizen wächst zusammen auf. Nichts anderes als ein Werk Satans, der auch in frommen Kreisen sein Unwesen treibt und auch unsere Gemeinde zerstören will. Lass mich noch etwas zu Matthäus 13, 39 am Anfang sagen. Dort steht, der Feind, der sich sät, ist der Teufel. Habt ihr gehört? Es sind nicht die Menschen, die uns verführen wollen. Es ist immer der Satan, der Teufel, der hinter jeder Verführung steckt. Satan persönlich steckt hinter den Sekten und Religionen, die es gibt. Menschen sind Werkzeuge Satans. Aber alles kommt direkt vom Satan, vom Teufel. Alle Irrlehren sind direkte Angriffe Satans. Satan allein ist verantwortlich für alle Lehren, die uns vom Gott der Bibel wegbringen. Und wer nicht an die Existenz Satans glaubt, der ist nichts anderes als ein Werkzeug Satans. Was denn sonst? Er merkt es gar nicht. Drittens, Gottes Umgang mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Matthäus 13, 27, da traten die Knechte zu dem Hausvater und sprachen, Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher hat er denn das Unkraut? Gott, dem der Acker dieser Welt gehört, wird gefragt, woher das Unkraut kommt. Und es ist so, als würde man Gott Vorwürfe machen für die vielen Probleme und das Unkraut. So ist das sehr häufig. Gott ist verantwortlich für alle Probleme unseres Lebens, obwohl wir ganz genau wissen, dass unser Ungehorsam, unser Leben in Sünde zu diesen Problemen geführt hat. Und alles Unkraut, alle Bosheit, aller Stolz und Hochmut kommen nur vom Satan, den wir in unserem Leben Raum geben oder nicht. Und es ist ganz sicher nicht so, dass Gott für die vielen Probleme in unserer Welt verantwortlich ist. Alle Krankheit, auch der Tod, ist ursprünglich eine Folge der Sünde. Und wenn es einen gibt, der den Tod besiegt hat und ewiges Leben gibt, dann ist es Jesus Christus, unser Herr Jesus und sonst niemand. Und deshalb sagt Jesus auf die Frage nach der Herkunft des Unkrauts im Acker, Vers 28, er sprach zu ihnen, was hat der Feind getan? Da sprachen die Knechte, willst du denn, dass wir hingehen und es ausjäten? In Vers 39 spricht Jesus vom Teufel. Hier spricht Jesus vom Feind, weil der Teufel unser Feind ist. Wissen wir das? Wir sind im Krieg mit dem Teufel. Er will alles zerstören. Er will uns zerstören. Er will deinen Glauben zerstören. Er redet dir alles Mögliche ein. Du bist doch noch so müde, bleib doch liegen. Ich lade lieber meine Verwandten ein, hab keine Zeit zum Gottesdienst. Wer glaubt, dass er auf neutralem Boden leben kann, hat keine Ahnung von dem, was in der unsichtbaren Welt vor sich geht. Und die Frage ist natürlich, wie wir mit dem Unkraut und den Kindern der Bosheit in unserer Mitte umgehen. Deshalb fragen die Knechte im Gleichnis, willst du denn, dass wir hingehen und es ausjäten? Was die Knechte vorschlagen, scheint logisch, verlockend. Wir entfernen die Kinder der Bosheit vom Acker dieser Welt. Wir sorgen dafür, dass nur noch der gute Same der Kinder Gottes in unserer Mitte geduldet wird. Wir bekämpfen alle falschen Glaubensüberzeugungen, die Jesus nicht als den einzigen Mittler zwischen Gott und den Menschen sehen können. Und Jesus sagt den Knechten im Gleichnis, das geht nicht, das könnt ihr nicht machen. Vers 29, er aber sprach, nein, auf dass ihr nicht zugleich den Weizen mit ausraufet, so ihr das Unkraut ausjätet. Was Jesus hier sagt, leuchtet ein. Der Teufel hat so viel Unkraut gesät, dass es oft lange braucht, bis man Unkraut von Weizen unterscheiden kann. Auch sind die Wurzeln des Unkrauts oft so eng mit den Wurzeln des Weizens verschlungen, dass man beim Entfernen des Unkrauts auch viel Weizen zerstören würde. Wir können nicht in die Herzen der Menschen schauen. Das macht unser Heiland. Wir wissen manchmal nicht, wer wirklich Buße getan hat und zu Jesus gehört. Und in unserem Herzen, egal wie fromm wir sind, wohnt auch die Sünde. Wir müssen erst Weizen und Unkraut aufwachsen lassen, um Frucht zu sehen. Und erst an der Frucht erkennt man den Samen. Erst an der Jesus-Nachfolge sieht man, wer wirklich sich zu Jesus bekehrt hat und zu ihm gehört. Erst an einem Herzen, das für Jesus brennt, erkennt man das Wirken des Geistes Gottes im Leben eines Menschen. Menschen der Bosheit sind Menschen, das ist immer gleich. Sünde wird verniedlicht, nicht ernst genommen. Menschen der Bosheit haben einen kleinen Gott, der mit dem Gott der Bibel überhaupt nichts zu tun hat. Menschen der Bosheit tun keine Buße, sie glauben nicht an die Hölle. Menschen der Bosheit sind geizig. Geiz, die Wurzel alles Übels. 1. Timotheus 6,10. Sie dienen dem Gott Mammon, das ist das Geld. Das alles sind Früchte im Leben eines Menschen, die zeigen, aus welchem Samen sie kommen. Und es ist sehr befreiend für uns, dass Jesus uns klar macht, dass wir die Kinder der Bosheit nicht bekämpfen müssen. Das ist nicht unsere Aufgabe. Das überlassen wir Jesus und seinem Gericht. Und deshalb sagt Jesus in Matthäus 13,30, lasset beides miteinander wachsen bis zur Ernte. Und um die Erntezeit will ich zu den Schnittern sagen, sammelt zuvor das Unkraut und bindet es in Bündlein, dass man es verbrenne, aber den Weizen sammelt mit mir in meine Scheuern. Jesus spricht von der Ernte. Das ist das Gericht Gottes am Ende der Zeit, am Ende des tausendjährigen Reiches. Und davon spricht unser nächster Punkt, Gottes schreckliches Gericht über die Kinder der Bosheit. Wir lesen Matthäus 13,39, die Ernte ist das Ende der Welt. Die Schnitter sind die Engel. Gleich wie man nun das Unkraut ausjätet und mit Feuer verbrennt, so wird es auch am Ende dieser Welt gehen. Des Menschensohn wird seine Engel senden und sie werden sammeln aus seinem Reich alle Ärgernisse und die das Unrecht tun und werden sie in den Feuerofen werfen, da wird sein Heulen und Zähne klappen. Was Jesus hier sagt, braucht eigentlich nicht viel Erklärung. Die Beurteilung der Ernte aus unserem Leben findet am Ende der Welt durch Jesus statt, der im jüngsten Gericht auf dem Thron sitzt. Alles Unkraut wird im Feuer Gottes verbrennen. Alle Kinder der Bosheit, so steht es hier, werden in den Feuerofen geworfen. Wer über seiner Sünde keine Buße getan hat, weil er zu stolz war, der landet in der Hölle. Und Jesus sagt hier, da wird sein Heulen und Zähneklappen. Maximales Leiden, maximale Strafe. Und kein Kind der Bosheit kann in der Hölle sein Leiden beenden. Das wird Gott nicht zulassen. Lest Markus Kapitel 9, die letzten Verse. Dreimal wird das ewige Feuer beschrieben, da der Wurm nicht stirbt und ihr Feuer nicht verlischt. Das heißt, dieses Leiden hört einfach nie mehr auf. Schrecklicher kann man es nicht beschreiben. Auch werden die Engel Jesus sammeln aus seinem Reich, hier steht, alle Ärgernisse und die da Unrecht tun. Keiner kann sich hinwegstehlen, keiner kann sich verstecken. Alles, was nicht aus Gott geboren ist, keine Vergebung durch Jesus hat, führt immer in die sichere Verdammnis. Was Jesus hier beschreibt, ist ganz einfach nur furchtbar und es steht in der Bibel uns zur Warnung. Wir finden eine Beschreibung vom jüngsten Gericht in Offenbarung 20, am Ende der Bibel. Offenbarung 20, Vers 11 bis 15. Johannes schreibt, und ich sah einen großen weißen Stuhl und den, der darauf saß, vor welches Angesicht floh die Erde und der Himmel und ihnen ward keine Stätte gefunden. Hier wird Jesus auf dem Thron beschrieben. Und ich sah die Toten, beide groß und klein, stehen vor Gott. Milliarden von Menschen. Und die Bücher wurden aufgetan, und ein ander Buch ward aufgetan, welches ist des Lebens. Dort stehen die Gläubigen drin. Und die Toten wurden gerichtet nach der Schrift in den Büchern, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten, die drinnen waren. Und der Tod und die Hölle gaben die Toten, die darinnen waren. Und sie wurden gerichtet, ein jeglicher nach seinen Werken. Und der Tod und die Hölle wurden geworfen in den feurigen Pfuhl, das ist der andere Tod. Und so jemand nicht ward erfunden, geschrieben in dem Buch des Lebens, der ward geworfen in den feurigen Pfuhl. Im Buch des Lebens stehen die Namen der Kinder Gottes. Im Buch des Lebens sind die, die verstanden haben, dass wir ohne Vergebung, ohne den Tod Jesu am Kreuz, aus eigener Kraft nie gerecht werden können. Deshalb ist es so wichtig, dass wir Buße tun, Jesus als Herrn und Heiland im Glauben annehmen. Stellen wir uns vor, die Menschen stehen vor Gott. Seine Heiligkeit ist so gewaltig, dass vor seinem Angesicht die Erde und der Himmel fliehen müssen mit all der Sünde, die dort passiert ist. Und du wirst vor Gott nichts mehr sagen können. Alles, was du dir vorgenommen hast, Gott zu sagen, wird Gott nicht zulassen. Gottes Urteil geschieht gerecht, ohne deine Beteiligung. Du hast dein Leben gelebt. Und weil wir alles elende Sünder sind, vom Stolz zerfressen, deshalb wird jeder Mensch ohne Jesus ganz sicher verdammt werden. Deshalb sagt die Bibel, tu Buße, solange du es noch tun kannst. Nimm Jesus an, solange du noch atmest, es nicht zu spät ist, weil du tot bist. Nur Jesus kann uns vergeben, nur Jesus will uns vergeben und sonst niemand. Und dann endet unser Text mit Matthäus 13, 43, meinem letzten Punkt, Gottes unfassbare Herrlichkeit der Kinder Gottes. Hier mit einem Vers beschrieben, Matthäus 13, 43. Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in ihres Vaters Reich. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Mach die Ohren auf. Die Gerechten oder die durch Jesus gerecht Gemachten werden leuchten wie die Sonne in ihres Vaters Reich. Das heißt, im Himmel werden wir so von der Heiligkeit Gottes erfüllt sein, dass wir leuchten wie die Sonne. Interessant. Als Jesus mit drei seiner Jünger auf dem Berg der Verklärung eine Begegnung mit dem Vater hatte im Himmel, lesen wir in Matthäus 17, Vers 2, und ward verkläret, also Jesus verherrlicht vor ihnen, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß als ein Licht. Als Mose in 2. Mose 34 mit Gott geredet hatte, da glänzte die Haut seines Angesichts und die Menschen fürchteten sich, Mose nahe zu kommen. So hell, so gewaltig, so heilig war es, ihn anzusehen. Auch der Prophet Daniel beschreibt Menschen im Himmel, die leuchten wie die Sterne, Daniel 12, 3. Die Lehrer aber werden leuchten wie des Himmelsglanz und die, so viele zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne, immer und ewiglich. Ich kann euch nur das lesen, was hier steht. Das Licht der Heiligkeit Gottes im Himmel ist so gewaltig, dass keine Bosheit, keine Sünde mehr Raum haben werden. Und wir haben auch keine Sünde, weil Jesus sie uns vergeben hat. Das kann sich keiner von uns vorstellen. Jesaja 51, 11 spricht davon, dass die Erlösten des Herrn ewige Freude auf ihrem Haupt haben werden. Sie werden von Freude und Wonne ergriffen sein. Trauern und Seufzen wird von ihnen fliehen. Offenbarung 21, das vorletzte Kapitel in der Bibel, redet vom Himmel. Dort lesen wir, Offenbarung 21, Vers 4, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerzen wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Stuhl saß, Jesus Christus, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht zu mir, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Jetzt noch ein wunderschöner Satz. Ich will dem Durstigen geben von dem Brunnen des lebendigen Wassers umsonst. Den Durst nach Leben kann nur Jesus stillen. Wenn wir diese Verse lesen und die kaputte Welt anschauen, dann sehnen wir uns nach dem Himmel, nach Gottes ewiger Herrlichkeit. Wenn wir unsere Sünde anschauen, dann erst recht. Und nur der Satan kann alles in seiner Macht Stehende tun, um diese Vorstellung in uns Gläubigen zu zerstören. Deshalb ist das aufgeschrieben in Gottes Wort. Deshalb lesen wir diese Verse immer wieder. Und Jesus warnt uns sehr eindrücklich in unserem Text, wie so oft in der Bibel, am Ende von Matthäus 13, Vers 43 mit dem Satz, wer Ohren hat zu hören, der höre. Höre auf Durchzug zu schalten. Nimm Jesus an. Höre ganz genau hin. Mach dir Gedanken über das, was Jesus hier gesagt hat. Tu Buße. Demütige dich vor dem allmächtigen Gott. Kehre dich ab von den Kindern der Bosheit, von den unfruchtbaren Werken der Finsternis, wie die Bibel sagt, von den Werken des Teufels, des Satans. Keiner kann neutral bleiben. Du dienst entweder dem Herrn Jesus Christus oder dem Teufel. Deshalb gibt es das Evangelium, die frohe Botschaft der Bibel. Nimm Jesus an. Einen besseren Weg gibt es nicht. Wer Ohren hat zu hören, der höre. In Jesu Namen, Amen. Lasst uns noch beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir für die Beschreibung der Herrlichkeit am Ende dieser Predigt, Herr. Herr, wir können es nicht erfassen mit unseren begrenzten Gedanken, wie herrlich, wie voller Licht, voller Freude und Wonne es bei dir sein wird. Mach uns das bewusst, Herr. Wir wollen vom Himmel singen, Herr. Davon, dass du uns zu dir holen wirst. Und mach uns mutig, Herr, den Menschen zu sagen, dass sie wirklich verloren gehen, Herr. Der Teufel arbeitet, wenn wir schlafen. Wir kennen das aus unserem eigenen Leben, Herr Jesus. Und wir danken dir, dass uns niemand aus deiner Hand reißen wird, Herr. Ohne deine Hilfe überleben wir das nicht. Aber du bist treu. Du hast uns für alle Ewigkeit den Himmel versprochen. Wie wunderbar, Herr Jesus. Amen.